SRF 3.
Zögerlicher Friedensprozess in der Ukraine. Die EU will Russland weiterhin mit Sanktionen bestrafen. Russland zuckt mit den Schultern. Saubere russische Sportler dürfen nach Rio. Das IOC lässt Leichtathletinnen und Athleten unter russischer Flagge auftreten, wenn die Dopingproben negativ sind. Die Schweizer, ein Volk von Pendlern. Je weiter der Weg von zu Hause zur Arbeit, desto öfter wird im Zug gependelt. Und jetzt kommt kurz der Sommer. Am Abend wird es immer freundlicher, morgen wird es schön und 27 bis 31 Grad heiß. Am Mikrofon ist Daniel Hubacher. Die EU will die Sanktionen gegen Russland verlängern. Darauf haben sich die 28 EU-Staaten im Prinzip geeinigt. Die Strafmaßnahmen waren im Sommer 2014 wegen der russischen Unterstützung von Separatisten in der Ostukraine verhängt worden und sollen nun bis Ende Januar 2017 gelten. Bis jetzt, so klagt die EU, habe sich in der Ukraine nichts getan. Ich habe SRF-Korrespondent Christoph Franzen in Moskau gefragt, wie sieht denn das Russland?
Ja, interessanterweise sieht es Russland eigentlich genau gleich. Aber hier stellt man sich natürlich die Schuldfrage ganz anders. Hier sagt man, es seien die Ukrainer, die diese sogenannten Minsker Abkommen, also die Friedensabkommen, nicht umsetzen. Und Moskau verlangt von Kiew, dass die dortige Regierung jetzt endlich mit den Separatisten Direktgespräche führe, die auch zu Resultaten führen sollen. Also zum Beispiel will man, dass Kiew die Verfassung ändert, die Donbass-Region soll mehr Autonomie bekommen, sie sollen Lokalwahlen durchführen dürfen und es soll auch eine Amnestie geben für die Separatisten. Und das kommt tatsächlich nicht vorwärts, aber die Ukrainer ihrerseits, die sagen, ja, wie können wir politische Reformen durchführen, wenn wir immer beschossen werden, wenn jede Woche ukrainische Soldaten ums Leben kommen. Und so stecken eigentlich diese Verhandlungen ziemlich fest.
Also das ist ein Dilemma. Die EU ist da auch etwas hilflos. Sie versucht, Russland zu bestrafen, aber Russland gibt die Schuld weiter.
Ja, nach außen gibt man sich hier in Moskau relativ gelassen, was diese Sanktionen betrifft. Und man kann sich das eigentlich auch leisten, weil nach Umfragen stehen rund 75% der Russinnen und Russen hinter der Außenpolitik von Wladimir Putin, auch wenn das weiterhin Sanktionen mit sich bringen sollte. Aber Fachleute, die warnen schon, die sagen, dass das rund 1% Wachstum kostet pro Jahr. Also Russland habe bereits über 100 Milliarden Franken wegen diesen Sanktionen verloren. Und vor allem sagt man auch, dass das Land technologisch mittel- und langfristig in großen Rückstand zu den führenden Wirtschaftsmächten der Welt geraten werde.
Also es ist technologisch ein Problem, es kostet Wachstum, aber spürt man denn im Land etwas von den EU-Sanktionen oder nicht?
Ja, es ist eben noch schwierig, weil die Sanktionen, die sind einfach ein Teil der Wirtschaftskrise. Und ich glaube, die wichtigeren Gründe, die sind sicher die tiefen Ölpreise, die zu großen Einkommenslücken geführt haben, aber auch die strukturellen Probleme, die das Land hat. Und die Sanktionen, die sind ein Teil davon. Aber interessanterweise, was die Leute am meisten spüren, das sind eigentlich die Gegensanktionen Russlands, also das Embargo für westliche, europäische und amerikanische Lebensmittel, weil das hat dazu geführt, dass die Inflation gestiegen ist bei den Lebensmitteln, dass die Qualität schlechter geworden ist. Und das ist eigentlich das, was die Menschen hier am meisten im Alltag spüren.
Sagt Christoph Franzen, er ist fürs Fernsehen in Moskau. Auch in den Nachrichten bleiben wir in Russland. Wegen Dopingvorwürfen mussten russische Leichtathleten befürchten, von Olympia ausgeschlossen zu werden. Doch nun stößt das Internationale Olympische Komitee die Türe auf. Jedoch nur unter Auflagen, Pascal Schmitz.
Sämtliche Sportler aus Russland und aus Kenia benötigten für ihre Teilnahme die Freigabe durch die internationalen Fachverbände ihrer Sportarten. Und das heißt, sie müssen explizit belegen, dass sie bezüglich Doping sauber sind. Das sagte der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, Thomas Bach, in Lausanne. Noch vor dem Entscheid des IOC hatte der Chef des russischen Olympischen Komitees angekündigt, man wolle Einspruch einlegen beim Internationalen Sportgerichtshof. Damit solle verhindert werden, dass russische Leichtathleten diskriminiert würden. 18 Jahre Haft wegen Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. So lautet das Strafmaß des Internationalen Strafgerichtshofs in Den Haag gegen Jean-Pierre Bemba, den früheren kongolesischen Vizepräsidenten. Bemba war bereits im März schuldig gesprochen worden, allerdings war das Strafmaß noch nicht klar. Laut den Richtern hatten Soldaten, die von Bemba befehligt worden waren, von 2002 bis 2003 im Nachbarland Zentralafrikanische Republik hunderte Männer, Frauen und Kinder gefoltert und getötet. Der Autohersteller VW hat eine Klage eines der größten US-Pensionsfonds am Hals. Zahlreiche Anleger hätten VW-Aktien zu einem überhöhten Preis gekauft, weil Volkswagen zu spät über den Abgasskandal informiert habe. Eingereicht wurde die Klage beim Landgericht Braunschweig, unter anderem von Staatsfonds, großen amerikanischen Pensionsfonds und Stiftungen. Sie verlangen Schadenersatz. Gestern hatte die Staatsanwaltschaft Braunschweig bekannt gegeben, dass sie gegen den ehemaligen Konzernchef von VW, Martin Winterkorn, ermittle. Der Vorwurf, Winterkorn habe bewusst verspätet über die finanziellen Folgen der Abgasmanipulation informiert, um den Aktienkurs zu manipulieren. Der Streit um die Führung beim Automobilclub der Schweiz geht weiter. Mehr als die Hälfte der Sektionen will, wie geplant, am Donnerstag die Delegiertenversammlung durchführen und dort einen neuen Zentralpräsidenten wählen. Das schreibt die Nachrichtenagentur SDA. Damit verliert der amtierende Zentralpräsident Matthias Ammann weiter an Rückhalt. Der ACS-Vorstand wollte die Versammlung in den Herbst verschieben. Das Amt des entlassenen Generaldirektors Stefan Hollenstein soll der ehemalige Direktor des Nutzfahrzeugsverbands Michael Gerken interimistisch übernehmen. In der Stiftskirche St. Gallen ist am Mittag ein Beichtstuhl in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei gelang es zwei Touristen, den Brand mit Weihwasser zu löschen, noch bevor die Feuerwehr eintraf. Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass der Beichtstuhl in der Kathedrale durch eine brennende Kerze Feuer fing. Der schwedische Fußballstar Zlatan Ibrahimovic wird nach der Fußball-EM nicht mehr für die Nationalmannschaft spielen. Das gab der 34-Jährige an einer Medienkonferenz bekannt. Morgen spielt das schwedische Team sein drittes Gruppenspiel an der EM gegen Belgien. Für die Achtelfinalqualifikation benötigen die Schweden einen Sieg. Die Börsendaten von SIX Financial Information. Der Swiss Market Index liegt bei 7.935 Punkten plus 0,4%. Der Dow Jones Index in New York steigt um 0,1%. Der Euro wird zu einem Franken 0,807 gehandelt, der Dollar zu 95,82 €.
Info 3 Abend.
Während die einen im gleichen Dorf arbeiten und wohnen, reisen die anderen quer durch die halbe Schweiz von ihrem Wohnort zur Arbeitsstelle. 2014 betrug der durchschnittliche Arbeitsweg in der Schweiz 14,5 Kilometer. Das sind 100 Meter mehr als noch im Jahr zuvor. Massimo Agostinis.
Im Schnitt brauchen die Arbeitnehmenden in der Schweiz eine halbe Stunde für ihren 14,5 Kilometer langen Arbeitsweg. Allerdings, die Länge des Arbeitsweges sagt nicht alles aus. In Genf beispielsweise ist der durchschnittliche Arbeitsweg 7 Kilometer lang, also einer der kürzesten in der ganzen Schweiz. Trotzdem brauchen die Genferinnen und Genfer eine halbe Stunde dafür, so lang wie andere für die doppelte Strecke. Grund dafür sind die Staus auf den Genfer Straßen. Ähnlich sieht die Situation in Zürich aus. Zugenommen hat auch die Zahl der Fernpendler. Das sind Arbeitstätige mit einem Weg von über 50 Kilometern pro Tag. Ihr Anteil ist seit 2010 um satte 13% auf über 120.000 Personen angestiegen. Etwa die Hälfte benutzt für den Arbeitsweg das Auto, der Rest den öffentlichen Verkehr. Ist der Arbeitsweg länger als 75 Kilometer, steigt der Anteil der Bahnpendler deutlich an. Das schreibt das Bundesamt für Statistik. Am meisten Fernpendler gibt es in Schaffhausen und im Unterwallis. Die Schaffhauser fahren nach Zürich, die Unterwalliser in den Großraum Lausanne. Männer pendeln übrigens längere Strecken als Frauen. Sie legen im Schnitt fast 16 Kilometer pro Tag zurück, Frauen etwas mehr als 13 Kilometer.
Info 3 Abend.
Es lief alles wie am Schnürchen für Donald Trump bis jetzt. Seine Attacken auf alle und alles und sein Milliardenvermögen verhalfen ihm zu einem Durchmarsch im US-Wahlkampf. Die Nomination zum republikanischen Präsidentschaftskandidaten hat Trump so gut wie in der Tasche. Doch ausgerechnet jetzt kommt die Trump-Kampagne ins Stottern. Im Duell mit Hillary Clinton könnte die bisherige Trump-Strategie nicht mehr aufgehen und auch das Geld wird knapper. Nun hat Donald Trump reagiert und schon mal seinen Wahlkampfleiter gefeuert. Aus Washington, Beat Soltermann.
We're winning every single poll.
Donald Trump liebt Umfragen. Kein Wahlkampfanlass, an dem er sie nicht genüsslich zitiert und mit seinen Fans zelebriert.
We're beating Hillary Clinton even head-to-head by a lot.
Doch derzeit lässt sich mit den Zahlen schlecht prahlen. Hillary Clinton hat Donald Trump abgehängt, je nach Umfrage bis zu 7%. Die Zahlen, sie sind 20 Wochen vor den Wahlen freilich mit Vorsicht zu genießen. Viel kann bis dann geschehen. Doch für Donald Trump sind sie schlecht genug, um das zu tun, was jeder Präsidentschaftskandidat in einer solchen Situation tut: den Wahlkampfmanager feuern.
He's a good man. We've had great success.
Corey Lewandowski ist ein guter Mann. Wir hatten einen riesen Erfolg, erklärt Donald Trump auf Fox News.
A tremendous amount, not by a little bit. But I think it's time now for a different kind of a campaign.
Aber nun sei die Zeit gekommen, etwas anders Wahlkampf zu betreiben. Wie genau, ließ Trump offen. Doch allein den Manager feuern, das reicht nicht. Das Partei-Establishment ist beunruhigt. Einige Revoluzzer in der Partei denken bereits wieder laut darüber nach, ob es nicht doch noch eine Möglichkeit gibt, Trump am Parteitag zu verhindern. Klar ist, Trump wird nicht darum herumkommen, künftig mehr in seine Wahlkampfmaschinerie zu investieren. Sein Team am Hauptsitz in New York ist sehr klein, lokale Angestellte in den Bundesstaaten fehlen, ebenso Computerprogramme, die potenzielle Wähler aufspüren. Vor allem aber hat Trump bis jetzt fast keine Wahlspenden gesammelt. Im Moment liegen nur 1,3 Millionen Dollar in Cash parat. Das ist deutlich weniger als die 42 Millionen Dollar von Clinton. Neben der mangelnden Wahlkampforganisation hat Trump noch ein zweites Problem: sein loses Mundwerk. Was in den Vorwahlen funktionierte, scheint im Hauptwahlkampf nicht mehr zu verfangen. Immer wieder muss er in letzter Zeit Aussagen korrigieren oder zurechtbiegen. Donald J. Trump wird in den nächsten Wochen zeigen müssen, dass er der gewiefte Geschäftsmann und Stratege ist und dass ihm bei seinem Versuch, ins Weiße Haus zu kommen, sein eigenes Ego nicht im Wege steht.
Das war Info 3. News, Gespräche und Analysen kompakt immer um 12 und 17 Uhr und jederzeit online unter srf.ch/news. Im Studio heute Fabian Schlurp und Daniel Hubacher.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.